Heute wieder ein Buddy Talk Snack, sprich die Kurzfassung von dem normalen Buddy Talk. Aber wie immer am Mikrofon der Nils Frommold und auf der anderen Seite der Simon Gehr. Und was steht diese Woche an? Rennwoche. Wir gucken auf den Ironman Hamburg. Clash of the Titans, das Comeback des Goats. Jan Frodeno startet in Hamburg und er ist nicht der Einzige. Es geht um vieles, jede Menge Kona-Plätze, aber vor allem als Fan um ein richtig geiles Rennen. Unsere Predictions erfahrt ihr in den nächsten 20 Minuten. Und im Anschluss haben wir noch den Rüdi Wild von Sponsor im Gespräch dabei. Rüdi hat uns viele Secrets über sich mitgeteilt. Es war eigentlich eine ziemlich lustige Runde. Und bevor ich zu viel verrate, bleibt einfach dran und hört, was Rüdi zu sagen hat. Oder Simon, habe ich irgendwas vergessen?
Nils, wie immer. Du lernst auch nicht draus. Du hast natürlich die Werbung vergessen. Und unser Snack wird natürlich präsentiert von unserem Lieblingsbuddy der Snacks, der Koro Drogerie. Und ich habe tatsächlich vorgestern Abend eine neue Bestellung aufgegeben. Und ich habe da gerade mal noch so durchgeguckt. Ich habe immer so ein Basis-Setup, was ich immer bestelle. Das sind Haferflocken, Walnusskerne, Mandelkerne, so zwei, drei verschiedene Riegel, Proteinpulver, einfach so. Wirklich so die Basisausstattung meiner Speisekammer. Und Nils, jetzt habe ich eine Sache mitbestellt, auf die bin ich richtig heiß drauf. Und zwar gefriergetrocknete Skinny Dipped Himbeeren in weißer Schokolade. Also als ich das gesehen habe, also ich habe die schon lange so am Schirm, hat sie aber nie bestellt. Und jetzt ist es soweit. Ich kann es gar nicht erwarten, dass die Bestellung die Tage ankommt und ich mich natürlich auch für Hamburg damit ausstatten kann. Aber auf diese Himbeeren, da bin ich, die werden ein Schmackofatz, das sage ich dir. Und damit auch ihr ein bisschen bei der Koro Drogerie sparen könnt mit uns, gibt es mit dem Code BUDDYTALK 5% auf deine nächste Bestellung bei der Koro Drogerie. Und jetzt gibt es einen kurzen Buddy-Talk-Snack, der dann doch wieder verlängert wird zu einer ganzen Mahlzeit durch ein langes, cooles Interview mit Rüdi Wild. Und damit geht's los. Viel Spaß!
Fangen wir an, oder was?
Up and running, ich laufe.
Simon, Schock, mein Schock des Tages. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Du hast einen Bayern-Hoodie an.
warte, ich rutsche mal hier weiter runter, dass du das nicht mehr siehst. Nee, zu meiner ganz großen Verteidigung, Nils, es ist FC Bayern Basketball. Und ja, ich habe mal irgendwie eine Zeit lang so ein bisschen Fotos mit denen gemacht. Und dann, wenn man da so Teil des Teams ist quasi, wird man von oben bis unten ausgestattet. Und in den eigenen vier Wänden trage ich diese Sachen halt jetzt noch, weil die sehr bequem sind und sehr gut sind. Das sind so richtig coole Adidas-Sachen und die sind echt mega. Aber ich, zu meiner Verteidigung, ich trage sie nur in den eigenen vier Wänden.
Also du hast dich am Samstag nicht gefreut?
Ach, das war mir relativ Schnuppe. Aber ich fand es cool, dass es mal wieder ein spannendes Bundesliga-Finale gab. Auch so, es gab ja irgendwie, bei zwei Spielen gab es schon verfrühte Platzstürme, die dann, wie war das? Es war dritte Liga, Wien Wiesbaden ja. Hatte irgendwie schon einen Platzsturm und dann hat Heidenheim in der 92. und 99. Minute oder so nochmal zwei Tore geschossen und ist dadurch aufgestiegen und dadurch gab es einen falschen Platzsturm in Wiesbaden. Weil sie die quasi zu früh gefreut haben und das gab es jetzt gestern nochmal irgendwo.
In Hamburg.
In Hamburg?
Hamburg, ja. Ich bin heute Morgen mit dem Lasse Priester gefahren und der ist am Boden zerstört.
Ja gut, aber dem HSV kann man auch langsam nicht mehr helfen, ne?
Das hast du jetzt zugesagt.
Ja, also kann man gar nicht anders sagen.
So ein bisschen, darum soll's.
So mein das letzte bisschen Fußballherz, was noch übrig geblieben ist bei mir, das blutet schon so ein klein bisschen, weil der Jan Regensburg abgestiegen ist. Das ist schon ziemlich traurig. Das ist schon ein bisschen schade. Aber ja, haben wir uns auch ein bisschen zu dumm angestellt dieses Jahr.
Was soll ich sagen als alter Hertha-Fan?
Ui, da geht's dir auch besonders gut gerade.
Ja. Whatever, Simon. Wir haben Rennwoche.
Wir haben Rennwoche, tatsächlich.
Wir haben Rennwoche. Das erste Ironman-Highlight steht quasi an.
Ja.
Ironman Hamburg, Europameisterschaften. Wir haben uns letztes Mal festgelegt, oder nicht festgelegt, aber Frodo ist back
und Frodo wird am Wochenende zeigen, was er kann.
Davon gehe ich aus.
Da bin ich mir ziemlich sicher.
Also wenn Frodo zeigt, was er kann, sind wir uns beide wahrscheinlich auch sicher, dass er dann gewinnen wird, oder?
Er steht auf jeden Fall am Podium.
Fangen wir direkt an mit den Picks, oder wie ist der Plan?
Weiß ich nicht. Komm, mal dann, wenn wir doch schon da sind, machen wir das doch mal.
Also ich würde mich ja extrem freuen, wenn Alistair Brownlee irgendwie da so zwischenfunkt. Also von mir aus diesmal, jetzt nach PTO, würde ich fast sogar sagen, mir fände es fast sogar geiler, wenn der das machen würde. Aber ich tippe ihn trotzdem nur auf Platz 3. Frodo, der Schrivo wird irgendwie nach vorne kommen, Platz 3 Alistair Brownlee.
Du glaubst, nicht, dass sich Alistair Brownlee anzündet und das Ding mal wieder nicht ins Ziel bringt?
Also ja, also er wird sich anzünden und er wird auch gut Feuer fangen. Die Frage ist halt, ob er dann noch eingeholt werden kann.
Ja, aber dafür ist der Tag halt ein bisschen zu lang, glaube ich, so ein PTO-Ding, das kannst du dann irgendwie noch so durchretten dann. Das sind ja nur 18 Kilometer, die er laufen muss, aber dann so einen Marathon da irgendwie durchretten, weiß ich nicht. Also ich bin mir sehr sicher, dass Brownlee das Rennen komplett mit anzünden wird und in seiner Manier da vorneweg stiefeln wird mit allem, was irgendwie geht. Frodo springt auf den Zug mit auf, aber ich kann mir echt nicht, also ich glaube so ein bisschen, dass das mal wieder nicht gut geht bei Brownlee.
Ich meine, du darfst natürlich nicht vergessen, ich glaube auch, jede Langdistanz außerhalb von Hawaii hat er ja meines Wissens gewonnen, oder? Also in Australien hat er ja mal das eine gewonnen, dann hat er mal Kalmar gewonnen, das in Irland oder irgendwo oben in UK hat er mal gewonnen.
Da bist du mehr drin als ich.
Ich glaube, jedes Ironman-Rennen außerhalb von Kona hat er meines Wissens gewonnen. Also der hat sich eigentlich noch nie so, der hat sich noch nie so richtig angezündet. Also klar, da in Hawaii, da habe ich ihn ja noch überholt. Aber ich meine, der hat jedes gewonnen.
Lassen wir mal so stehen, Nils. Ich mache mal noch mein Podium. Frodo steht ganz oben. Gefolgt von Flo Angert. Und ja, so ein Dennis Chevreau, den würde ich da auch noch mit dazu nehmen.
Ja, der wird halt von hinten irgendwie wieder nach vorne gefahren.
Ja.
Und dann ist der halt einfach, ich würde jetzt mal sagen, wenn nicht sogar der schnellste Läufer. Ich denke, es wird ja auch wieder so eine Konstellation geben, dass es vorne eine Gruppe geben wird. Frodo, Brownlee, Flo, habe ich da noch irgendjemanden vergessen? Vielleicht so ein Himmerick.
Christian Högenhau. Ich weiß nicht, wie gut schwimmt Christian Högenhau?
Der ist eigentlich so typische Verfolgergruppe.
Okay.
Also der wird von Frodo wahrscheinlich so irgendwas zwischen 2 und 3 Minuten bekommen, gefühlt.
Okay.
Also das wird einer von denen sein, die dafür sorgen, dass der Abstand nicht zu groß werden wird.
Mhm.
Und da wird halt, also der Chevreau, der kann sogar vielleicht vorne mitschwimmen. Ich würde mal sagen, der ist nur ein Ticke langsamer wie Frodo. Aber wenn die halt wirklich wollen, dann nehmen sie den schon ab Kilometer 1 auf der Radstrecke nicht mit. Und dann wird er halt auch durchgereicht und dann wird er von so einem Hogenhauk in der Gruppe, wird er dann seinen Platz finden und dann ist die Chance, dass er dann auch wirklich wie letztes Jahr in Frankfurt 2:39er Marathon läuft und nach vorne läuft, die ist natürlich sehr, sehr groß. Und selbst die dann vorne mit 5 Minuten auf ihn absteigen, da wird er dann von 5 Leuten, wird er 3 einsammeln. Und die anderen beiden sind ja Frodo und Brownlee. Obwohl, nee, ich habe ja gesagt, der sammelt den Brownlee ein, oder? Habe ich gesagt, das zweite? Auf jeden Fall wird er, das wird Schwamm drüber. Da wird er halt irgendwie reinkommen. Und ich meine, was natürlich auch spannend wird, deswegen habe ich gerade auch nochmal geguckt, es gibt ja 5 Plätze für Kona. Es gibt jede Menge Qualifizierte. Also Frodo ist ja direkt qualifiziert, der Chevreau ist qualifiziert, Matt Hansen, Hogenhauks ist qualifiziert und der Arno Gio. Sprich, alles, was so in Richtung Top 10 geht, ist natürlich auch immer noch ein Fight um die Kona-Plätze. Also es kann gut passieren, du wirst Zehnter und hast dich trotzdem noch qualifiziert für Kona, weil es halt so viele Plätze gibt und schon so viele Qualifizierte.
Aber ich wusste gar nicht, dass schon so viele qualifiziert sind. Das ist jetzt auch neu für mich. Also klar, Frodo war mir das war bewusst, aber wie ist es? Der muss validieren, oder?
Ich weiß gar nicht, ob es diese Regelung überhaupt noch gibt. Weil, also früher war es auf jeden Fall immer so. Ich habe so das Gefühl, das haben die irgendwie ausgesetzt. Also zumindest hat es jetzt in den letzten Jahren nie mehr so eine große Rolle gespielt wie früher. Aber es kann natürlich sein, weil es ist ja jetzt auch der Einzige, den es betrifft. Aber anders, obwohl Patrick hat ja Israel gemacht. Ja, also ich glaube schon, dass man noch validieren muss. Es war ja irgendwann mal auch Gespräch, dass ein 70-3 vielleicht auch reicht.
Das wollte ich gerade einwerfen, stand doch auch mal im Raum.
Ja, aber da habe ich ja nochmal nachgeguckt und das war auf jeden Fall, war eine Ente. Ja, vielleicht ist das ein Validierungsrennen. Das kann schon gut sein.
Ja, naja, auf jeden Fall.
Ich wüsste jetzt auch jetzt bei den anderen, ich könnte dir gar nicht so hundertprozentig sagen, wo die sich qualifiziert haben. Hat Chevreau auch Israel gemacht?
Ich war zwar da, aber ich kann es dir gerade aus dem Stegreif gar nicht sagen.
Der muss ja auf dem Podest gewesen sein.
Warte mal.
Also auf jeden Fall, Hogenhauk, meine ich, hat letztes Jahr Texas gemacht und der Gio hat irgendwas davor noch gemacht.
Ja, ist egal, auf jeden Fall sind viele Qualifizierte und das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit, sich auch mit einem eher durchwachsenen Tag sich zu qualifizieren.
Heute wird alles abgefrühstückt.
Ja, bevor wir jetzt hier lang rumeiern, wer sich wie, wo qualifiziert hat, mal gucken, dass wir vorwärts kommen hier, Nils.
Was ich auf jeden Fall schade finde, was, glaube ich, ein richtig geiles Ding gewesen wäre, jetzt auch gerade nach PTO, European Open, Max Neumann steht nicht mehr auf der Liste drauf. Also gehe ich mal davon aus, dass er auch nicht starten wird. Und das ist natürlich ein Bummer.
Ja, voll. Also vor allem, wie du sagst, jetzt direkt nach dem PTO-Sieg, wo er wirklich gezeigt hat, was er irgendwie aktuell drauf hat, wäre das halt schon mal richtig interessant gewesen, in dem Rennen den dabei zu haben, der auch sicherlich eine große Rolle gespielt hätte. Aber ist ja noch nichts bestätigt, oder er steht nur nicht auf der Liste drauf.
Also Ironman hat ihn schon von der Liste runter.
Achso, Ironman direkt
hat ihn. Also der hat ja, also er hat ja die Startnummer 3 gehabt und diese Liste ist auf der offiziellen Liste nicht mehr drauf.
Okay.
Was eigentlich nur der Fall ist, wenn ein Athlet selber abmeldet.
Okay.
Und wahrscheinlich dann irgendwie so eine Woche vorher, obwohl, nee, der muss auch, der stand auf der Liste hundertprozentig drauf und der muss abgemeldet haben. Und deswegen wurde er jetzt runtergenommen. Sonst hätte er auch gar keine Nummer gehabt. Aber die Nummer 3, und das war er auf jeden Fall, die steht aktuell nicht mehr drauf.
Ich werde es am Wochenende sehen. Ich freue mich aber wirklich sehr drauf. Ich habe auch Bock, wieder mit Flo auf dem Rennen zu sein und nur mit Flo da zu sein und nicht so für so ein bisschen für alles und jeden, sondern wirklich nur Flos Begleitung zu sein. Habe ich richtig Bock drauf. Es wird, glaube ich, es wird gut. Und ja, wenn Flo raced.
Simon, hast du mit Flo schon gesprochen? Also können wir irgendwelche Insights präsentieren? Ja. Was mein Teamkamerad, wie es ihm so geht in der Rennwoche?
Ich warte sekündlich auf eine Sprachnachricht von Flo, um die ich ihn gebeten habe. Also es wird auf jeden Fall jetzt hier an dieser Stelle noch eine kleine Renneinschätzung von Flo geben. Und ja, ansonsten, ich war letzte Woche bei ihm 2 Tage, einen Tag. Die Lage ist ganz gut. Also doch, ich glaube, wir können uns darauf freuen. Und wir hatten heute so ein bisschen Kontakt, ein bisschen hin und her geschrieben über alles Mögliche, hauptsächlich über Giro. Das war so das Hauptthema bei uns die letzten Tage. Aber Nee, ich glaube, Flo geht's gut. Und ich glaube, Flo freut sich auch sehr aufs Rennen und da ist alles ready und alles an Ort und Stelle, wie es sein soll.
Hallo zusammen, Flo hier. Rennwoche Hamburg. Sonntag, 6.15 Uhr, geht's rund. Hat sich schon ein bisschen was getan auf der Startliste. Max Neumann steht nicht mehr drauf zum Beispiel. Maurice leider auch nicht. Ich habe meine Augen auf Frodo, Alistair Brownlee, Josh Amberger, Robert Carlin, Matt Hansen und Dennis Schiffroh geworfen. Alles Leute, die man irgendwie auf dem Schirm haben muss, die unterschiedliche Stärken haben. Robert beispielsweise auf dem Rad, Dennis Schiffroh und Matt Hansen, sehr, sehr starke Läufer. Ich meine, Frodo und Brownlee ist eh klar. Ich selbst würde sagen, ich will auf jeden Fall das Rennen von vorne mitgestalten und mache mir danach den letzten zwei bzw. drei Trainingswochen keine Sorgen, dass ich dazu in der Lage bin. Bleibt ein bisschen abzuwarten, wie sich das Rennen gestalten wird, ob sich noch irgendwas an der Startliste tun wird, ob noch irgendjemand absagt oder ob wirklich dann alle da sind. Aber genau, ich gehe von aus, dass es von Anfang an eigentlich relativ schnell werden wird. Und dann versuche ich einfach Frodos letzten Ironman in Deutschland aus der allerersten Reihe so lange wie möglich zu beobachten. Ich glaube, in diesem Sinne wünsche ich allen viel Spaß am Stream und oder an der Strecke. Und in diesem Sinne, bis dahin, macht's gut.
Ja, ich bin gespannt.
Ja.
Also ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt keinen Kontakt mit ihm gehabt, aber ich habe auch dann, irgendwie habe ich so Bauchgefühl, dass der gut ein gutes Rennen machen wird.
Hoffen wir es. Ja. Ich bin zuversichtlich. Das passt schon alles so.
Das ist die Hauptsache. Wenn der Kameramann, wenn der Fotograf ein gutes Gefühl hat, dann stimmt die Optik.
Das Orakel.
Das Orakel.
Ja, nee, ich weiß nicht. Was gibt's noch?
Heute wollten ja sowieso nur einen Shorty machen. Von daher, was vielleicht noch gibt, wo ich mich auch wirklich gefreut habe. Ich finde, es ist auch immer super interessant, wenn man sich mit einer Person so beschäftigt. Und Robert Faken hat er wieder zugeschlagen.
Ja, Robert Faken, bester gelaufen.
Gestern in Rehling. Und ich habe dann auch, oder ja, Sonntag. Ja, Sonntag war das Rennen, glaube ich, oder? Sonntag? Ja, genau, gestern. Und ich habe abends mir noch den Livestream rausgesucht vom Saar-TV. Oder wie heißt das hier, dritte? Saarländischer Rundfunk. Und die haben das Meeting in Rehling komplett übertragen. Und da habe ich mir das Rennen nochmal angeguckt. Und der ist halt einfach mal eine 3,32 gelaufen. Und würde ich sagen, schon Hut ab. Einfach mal 2 Sekunden PB nach 1,5 Jahren Verletzungspause. Ich glaube, damit ist er jetzt schon, also um das mal einzuordnen, also ich glaube, so aktuell gibt es vielleicht 2 Sportler, die unter 3,30 laufen können. Mit einer 3,32 ist es halt, würde ich jetzt mal Tendenz Olympia auch nicht nur erste, zweite Runde, sondern auch eventuell Finale so in die Richtung gehen. Und das ist auf jeden Fall schon richtig, richtig krass.
Ja, also er hat ja gesagt, er traut sich ein olympisches Finale zu und scheinbar steckt hinter seinen Worten ja auch was dahinter.
Ja, und halt von vorne gemacht.
Ja.
Also, ich habe auch am Anfang, als ich es gesehen habe.
Den Link musst du mir gleich mal noch schicken, dann ziehe ich mir das auch noch rein.
Ja. Nee, also findet man bei YouTube. Also wer nochmal Bock hat, 4 Stunden Leichtathletik-Meeting. Und da muss ich auch sagen, ich habe zum ersten Mal so ein, ja, es war ja schon, glaube ich, zweite Kategorie, Silberkategorie von irgendwie von dieser Leichtathletik-Serie. Ich kann es ja auch nicht genau sagen. Aber es war halt wirklich ein Sportplatz, wo auf der Gegengerade mehr oder weniger direkt so Wohnungen angeschlossen haben. Also sprich, wenn du so im ersten Stock deinen Balkon dahin hattest, konntest du deinen Sonnenschirm aufstellen und von deinem Balkon aus das Rennen dir angucken.
Ja, also Nils, so richtig Nils, ich habe ganz vergessen, ich war letzte Woche auf so einem Meeting. Ich war letzte Woche bei Fast Arms, Fast Legs in Wetzlar. Das ist ein Sprint-Meeting und auch richtig gut besetzt eigentlich. Also Also ich war mit und für Lisa Meyer da, die Sprinterin, und habe sie da begleitet auf dem Wettkampf. Das war Lisa Meyer, Rebecca Haase, dann auch von den Männern war Dennis Almas, der auch mal deutscher Meister war. Und ja, auf jeden Fall noch so ein paar richtig, richtig gute Leute da. Und das ist halt wirklich, ey, ist krass. Das ist einfach so ein Wald- und Wiesen-Sportfest, wie so Bundesjugendspiele. Das ist absolut abgefahren. Das ist, da kommen alle, dann gibt es so diese drei, vier Teams, einmal so das Sprintteam Wetzlar und dann so die Leipziger und irgendwie noch so eine Gruppe. Dann stellt jeder da so sein Pavillon auf, damit man irgendwie quasi was hat, wo man drunter sitzt. Dann haben auch viele so einen Campingstuhl dabei, in dem sie chillen, bevor es irgendwie zum Warm-up geht und so. Und dann machen sich die da in dem Pavillon ein bisschen warm. Also schon, das Warm-up dauert ja irgendwie für, bei so einem Sprinter eine Stunde. Das ist ja wirklich abgefahren. Und dann wird da gerannt. Und was ich auch verrückt fand, es ist erlaubt, je nach Wind auf die Hauptgerade oder Gegengerade zu gehen. Die haben quasi kurz vor Meetingstart nochmal die Sprintgerade auf die andere Gerade gewechselt, weil der Wind da besser stand.
Wie, und dann sind die auf der Gegengeraden, wo keine Tribüne war,
ja, doch, quasi andersrum gelaufen? Es waren auf beiden Seiten kleine Tribünen und die Zuschauer sind dann einfach immer je nach Wettkampf von Tribüne zu Tribüne gewandert.
Ah, okay, weil in Rehling wäre es halt so gewesen, wenn du jetzt von der Hauptgeraden auf die Gegengerade gegangen wärst, da wären halt diese Wohnungen gewesen. Also waren einfach so zwei Wohnblöcke gewesen. Da waren halt keine Fans, sondern die waren nur an der Haupttribüne.
Ja, nee, es war auf jeden Fall, es war richtig cool. Und halt auch, ja, das ist so, wir hatten es ja mit Robert Faken davon, irgendwie so ein riesen Aufriss, und dann sind diese Meetings halt so kleine Sportfeste. Das ist halt abgefahren, aber es war richtig geil. Ich hatte richtig Spaß da. Es war richtig, richtig cool. Gab so einen kleinen Foodtruck, gab eine Kaffeebar und hast du mit Bier und Pommes irgendwie geil Leichtathletik gucken können. So ein Bierstand gab es auch. Es war einfach, kann ich jedem empfehlen, zu sowas hinzugehen. Es macht Bock.
Ja, also ich fand es verrückt. Also ich kannte halt auch nur so E-Staff und klar so Diamond League aus dem Fernsehen. Und halt WM, EM. Aber, und ich meine, das hatte jetzt die Kategorie wie das E-Staff. Also es war quasi diese höchste Kategorie unter Diamond League. Also die höchste Stufe, also die zweithöchste Stufe, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann halt, ja, wie so ein Sportplatz, wo man so trainiert, ne? Vielleicht, also schon ein bisschen größer mit Tribüne und so, klar. Aber lass da mal 2.000, 3.000 Leute gewesen sein. War schon geil. Irgendwie hat das was.
Ja, das hat was. Also,
dann läuft,
ist einfach cool.
Ja. Ah ja.
So, Nils, am Wochenende wurde noch geraced in Cagliari. Der Kurzdistanz-Zirkus war zu Gast. Ich gebe mal ganz kurz die Ergebnisse durch. Das Frauenrennen hat gewonnen Georgia Taylor Brown vor Emma Lombardi und Taylor Spivey. Aus deutscher Sicht waren Lisa Tertsch und Nina Eim beide in den Top 10, was auch sehr, sehr, sehr gut ist. Und das Männerrennen hat Alex Yee gewonnen vor Hayden Wild und Leo Bigère. The Germans, Jonas Schomburg auf Platz 6 und Lasse Lührs auf Platz 10. Damit können wir doch aus deutscher Sicht eigentlich auch sehr glücklich sein, oder?
Ja, und es ging ja noch weiter. Ich meine, Johannes Vogel ist, glaube ich, Elfter geworden und der Walle Werns war auch noch knapp in den Top 20. Also vier Leute da voll mittendrin.
Ja.
Und man darf natürlich nicht vergessen, ich glaube, die Boys da vorne, die sind die schnellsten 10 Kilometer ever gelaufen. Die sind 28,20 gelaufen.
Wirklich?
Hinten raus. 28,20, ja.
Nee. Waren das auch komplette 10 Kilometer?
Ja, okay, es ist halt immer, was sind dann komplette 10 Kilometer? Also was ist ein Ironman im Triathlon? Aber die ITU, die nimmt das schon genauer wie alles, was wir auf Mittel- und Langstrecke haben. Also man muss es ja dann auch sehen, lass es selbst mal 200 Meter zu kurz gewesen sein. Denn bei so Geschwindigkeiten läufst du ja 17 Sekunden auf 100 Metern. Also sprich, selbst wenn es 200 Meter zu kurz gewesen ist, dann sind die halt immer noch unter 29 gelaufen. Ne?
Boah, das ist so krass. Das ist absurd.
Ja. Ja, wir werden alt. Ich werde alt.
Wir werden alt und mit einem alten, langen Weggefährten von dir haben wir uns unterhalten, Nils. Wir haben mit Rudi Wild gesprochen. Ordne mal ganz kurz ein, wie eure Verbindung eigentlich so ist. Woher kennt ihr euch? Und ich weiß nur, wo wir hier den Podcast angefangen haben und dann auch darüber gesprochen haben, dass wir Gäste haben wollen und so. Hast du sofort aus der Pistole gesagt, Simon, ey, wir müssen den Rudi Wild einladen, weil der Typ ist so geil, den brauchen wir unbedingt. Das war dein allererster Wunsch. Warum?
Ja, also jetzt bevor ich alles verrate, was wir da in den kommenden Minuten gesprochen haben, Rüdi und ich waren eigentlich gute Konkurrenten, so als im Kurzdistanzzirkus. Er war immer ein Stückchen schneller im Laufen und ich halt im Schwimmen. In den meisten Fällen ist es besser ausgegangen für ihn. Er ist auch deutlich weitergekommen wie ich, also war auch bei Olympia und allen drum und dran. Und ich meine, der Rüdi hat uns ja vorher noch so ein Bild geschickt, wo wir wirklich bei der EM in der Verfolgergruppe zusammenlaufen. Ich irgendwie so mit Haaren bis zu den Schultern und er sah auch noch ein bisschen jünger aus wie jetzt. Also das Bild war irgendwie 15 Jahre alt und hängt bei Sponsor in der Ahn-Galerie. Also weniger wegen mir, sondern eher wegen ihm. Aber das waren so unsere ersten sportlichen Kontakte. Aber richtig kennengelernt haben wir uns eigentlich erst so zum Ende seiner Karriere. Also er hat vor 1,5 Jahren aufgehört. Vor 1,5 Jahren, also in dem Rennen, wo Christian Blumenfeld Weltrekord gelaufen ist, ist er quasi Zweiter gewesen in einer Zeit, die, glaube ich, kein anderer deutschsprachiger Athlet jemals geschafft hat. Irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ich krieg's gerade nicht hin. Auf jeden Fall unter 47. Und in dem Rahmen, vorher, bei 2, 3 Rennen, haben wir uns zum ersten Mal persönlich ja kennengelernt. Und da ist eigentlich ein cooler Austausch entstanden. Und da habe ich eher gedacht, so, ja, dem würde ich unseren Zuhörern gerne nicht vorenthalten. Und deswegen kam es zu diesem Gespräch.
Und ich war danach ganz auf deiner Seite und habe sofort gesagt, ey, Nils, was ist das für ein geiler Freak? Der Typ ist so abgefahren und so gut. Also du hast auf jeden Fall nicht zu viel versprochen. Und ich würde sagen, lassen wir es damit gut sein. Und wir schicken die Leute mal in unser Interview, das auch schon ein paar Wochen alt ist, mit Rüdi Wild. Viel Spaß damit.
Wollerau, ja, Wollerau ist dort, wo das Geschäft ist, wo Sponsor ist.
Ja.
Und ich selber bin eigentlich nebenan in Samstagen, das ist so 3 Kilometer Luftlinie oder nicht mal 3 Kilometer. Und ist aber bei mir, ich wohne Kanton Zürich. Und Wollerau ist Kanton Schweiz, wenn euch das was sagt. Aber ja, es ist mehr so Kanton Schweiz. Also in Wollerau wohnt gleich Feder, wohnt gleich nebenan. Ich habe den, also neben der Sponsor, ich habe den vor 2 Wochen habe ich den getroffen beim Spielpark, großen Freizeitpark, wo ich mit meinem Sohn war. Und da habe ich mit ihm sicherlich, ich würde sagen, 1,5 Stunden habe ich mit ihm gequatscht. Ganz ein cooler Typ, muss ich sagen. Und dann haben wir über Kind gequatscht und so weiter und so fort. Und er ist ja auch einer der Haupteigentümer bei On.
Ja.
Da habe ich gesagt, dass er mich eigentlich, ob er wisse, dass er mich gesponsert hat, da musste er lachen.
aber wie ist es dann für dich, so große Sportpersönlichkeiten wie jetzt Federer zu treffen?
Ja, das ist schon. Also ich bin sonst nicht einer, der da irgendwie in Ehrfurcht erstarrt oder so. Aber jetzt mit Federer, muss ich sagen, ist schon was Spezielles, oder? Also mit ihm, das ist, den triffst du nicht gerade jeden Tag und er ist auch sehr sympathisch als Person und genauso wie er eigentlich rüberkommt am Fernsehen, so ist er auch sonst. Also, ja, muss ich sagen, das hat mich gefreut. Ich habe dann gesagt, ob er mit mir mal joggen kommt, aber er hat dann gesagt, Laufen sei nicht so sein Ding.
hat er sich gut aus der Affäre gezogen.
Genau. Tennis spielen wollte ich ihn nicht brauchen, das wäre mir ein bisschen peinlich gewesen, wenn ich nachher mit ihm Tennis spielen gehe und da eigentlich sozusagen die Bälle um die Ohren gehauen bekomme. Das wäre auch nicht so toll.
Wäre wirklich meine Frage, ob es dann so jemanden noch Spaß macht, jemanden richtig zu vermöbeln, der es halt nicht so ganz kann.
Genau. Genau.
Also ich weiß ja nicht, wie gut deine Tennis-Skills sind, aber vermutlich, ohne dir zu nahe zu treten, kann er auch rückwärts und mit links spielen und das reicht vermutlich für 98% der Welt.
Ja, das ist wahrscheinlich so, da hast du recht. Wobei ich muss sagen, ich habe jetzt doch einige Male Tennis gespielt, weil jetzt früher habe ich in Freizeit ab und zu gespielt und jetzt, weil ich mehr Zeit hatte, nach dem Triathlon habe ich mir gesagt, ich möchte was machen, wo mir Spaß macht, wo ich mich nicht vergleichen kann mit früher, beziehungsweise wo ich mich verbessern kann mit früher. Und jetzt, ja, habe ich da ziemlich häufig Tennis gespielt und muss sagen, so, für das ich noch nicht so lange spiele, ist das lieber doch recht ansprechend.
Aber hast du gar keine Lust mehr, Sachen zu machen, die du früher gut gemacht hast, weil du eh nicht mehr besser wirst, quasi?
Ja, ich mache eigentlich jeden Tag mache ich ein Training. Ich habe schon immer noch Lust, aber ich habe keine Lust mehr irgendwie auf Zeiten zu schwimmen und solche Dinge. Ich mache einfach das, was ich Lust habe am Tag, das mache ich dann. Vielleicht momentan laufe ich so dreimal die Woche, schwimme ein, zweimal, Radfahren vielleicht ein oder zweimal, und dann irgendwie dreimal Tennis, zwei, dreimal Krafttraining. Also ich bin immer noch ziemlich aktiv, macht mir auch Freude, aber nicht mehr irgendwie, weißt du, ich muss heute dieses und morgen jenes machen, sondern wenn ich abends um 9 Uhr noch Lust habe zu Tennis spielen, dann mein Cousin wohnt gleich nebenan, mit dem gehe ich immer spielen, dann gehen wir abends um 9 Uhr noch auf den Tennisplatz und ja, einfach den Ball laufen lassen, würden wir sagen.
Ich weiß quasi nur, eigentlich weiß ich quasi nur eine, also ich weiß zwei Sachen über dich. Ich weiß, dass du Profi-Triathlet warst und ich weiß, wie man deinen Namen ausspricht, worauf ich sehr stolz bin. Und ich habe extra nochmal nachgeguckt, aber vor allem in Erinnerung bleibt mir, dass Nils, wo wir das ganze Podcast-Projekt angefangen haben, sofort gesagt hat: Ey, Simon, wir müssen Rudi Wild einladen. Der Typ ist so ein abgefahren geiler Typ, den brauchen wir unbedingt. Und als wir in Mallorca viel am Hotelzimmer rumhingen, ging es mal drum, um irgendwelche Flüge umbuchen, weil ich mit nach Südafrika sollte und es war alles nicht so einfach und es war irgendwie ein Riesendrama und stundenlang mit Hotlines von Airlines und alles Mögliche. Und da meinte Nils nur: Ey, müsste eigentlich nur den Rudi Wild anrufen. Der hat da auf jeden Fall eine Lösung. Der hat wieder irgendeinen kolumbianischen VPN und der kann das alles lösen für uns. Was ist dieser
Ja.
abgefahrene Typ für ein Typ?
Was für ein Einstieg. Ich habe gedacht, es geht um Triathlon, aber ja, das Reisen wird mit der Zeit, ja, ist der Beruf oder Teil des Berufs. Und in der Vergangenheit, ich weiß noch, ich bin immer so zerstört angekommen am Wettkampfort und habe mich immer gefragt, hey, wenn ich was ändern könnte, dann wäre es ein bisschen komfortabler zu fliegen. Aber als Triathlet hat man nicht so ein großes Budget, dass man sich da diese Economy oder Business Class oder so sozusagen gönnen könnte. Und da habe ich gesagt, ja gut, dann muss ich halt einfach mich informieren und schauen, wie ich eigentlich zu Economy-Preise Business Class fliegen kann. Das war so mein Approach. Und halt vom ganzen Hintergrund her, ich habe Wirtschaftsstudium gemacht und da geht es eigentlich immer darum, um die Frage der Preisdifferenzierung oder Preisdiskriminierung, kann man es auch anders formulieren. Also jeder bezahlt sozusagen den Preis, den er bereit ist dafür zu bezahlen. Und die Flugindustrie, die ist ja die dynamischste Industrie, die es überhaupt gibt bezüglich Preisdiskriminierung. Und ich habe mich intensiv auseinandergesetzt mit den Algorithmen hinter der Webseite. Wie kommt der Preis zustande? Was für ein Preis wird mir angezeigt? Und wenn du das System sozusagen verstehst, dann weißt du auch, wie du durch die Hintertür reingehen kannst. So, das war mal so der Anfangsgedanke. Und da habe ich mich da kontinuierlich weitergebildet, ausprobiert und überlegt. Und ja, es hat dann sehr gut funktioniert. Und das ist eigentlich auch gerade etwas, das mich vielleicht ein bisschen auszeichnet, auch als Person. Ich überlasse die Dinge nicht so gerne dem Zufall. Ich möchte gerne möglichst viel selber beeinflussen können, dass es da zu meinen Gunsten besser ausschaut, als einfach nur auf das reine Risiko der 50-50-Wahrscheinlichkeit zu setzen. Und ja, so habe ich mich dann eigentlich aus der Flugindustrie weitergebildet. Mittlerweile gibt es auch ein paar Athleten, wo ich ab und zu mal den First-Class-Flug oder so buchen muss, weil sie komfortabel reisen müssen, zu irgendwie 20% vom Originalpreis oder so. Und das war dann auch für mich jetzt die letzten Jahre, ja, darf ich sagen, bin ich sehr komfortabel durch die Welt geflogen, aber immer eigentlich mit dem Economy-Preis als Price-Tag. Und es hat dann plötzlich Spaß gemacht, diese langen Reisen.
Wir müssen sprechen.
Aber es ist halt schon ein Unterschied, oder? Wenn du irgendwo nach Amerika fliegen musst, 10-stündige Flugreise und du bist irgendwie 1,88 groß und dann irgendwie, da freust du dich nicht so auf diesen Moment. Aber wenn du einsteigen kannst, die kannst du die Füße ausdehnen, mal irgendwie ein feines Getränk bestellen und dich mal durch die Menükarte durcharbeiten, das ist schon cool, oder? Also muss ich sagen.
Was soll ich sagen? Ich bin 1,97 groß. Also lange Flüge mit einem Platz, wo ich im Vorfeld noch nicht weiß, ob der halbwegs komfortabel ist oder nicht, das ist meine größte Angst.
Kann ich verstehen.
Es ist ein Drama. Also man findet so die ein oder anderen Tricks irgendwie, sich da ganz gut zurechtzufinden und irgendwie, ja, es irgendwie halbwegs machbar zu machen, aber es ist trotzdem einfach so 11 Stunden München, San Francisco mit Economy Class, Mittelplatz ist mein lebendiger Albtraum.
Genau, und ich weiß noch mit Nils, als wir in Montenegro waren, haben wir eben irgendwo, kam mal dieses Thema dann auf, Flugreisen und so weiter und so fort, und da habe ich ihm, glaube ich, eben von erzählt, konkret an einem Beispiel, wenn ich jetzt die Flüge buchen würde mit VPN-Server über Kolumbien, Meilen kaufen, dann bei Starlines einlösen und vorher die Verfügbarkeiten checken und dass du so etwa zu einem Viertel vom Preis fliegen kannst. Ich glaube, das hat ihn beeindruckt anscheinend.
Ja, nicht nur mich. Also ich kann mich an das Gespräch erinnern. Wir waren ja irgendwie, der Patrick war noch dabei, Patrick Lange, irgendwie 4, 5 und alle hingen an deinen Lippen, weil wir uns gefühlt haben wie die blutigen Anfänger. Aber ich glaube, was ganz interessant ist, es ist jetzt auf Flüge runtergebrochen, aber es zeigt dich ja auch so als Typ insgesamt. Also du hast ja auch in deiner Karriere nichts dem Zufall überlassen und umso näher ich dich kennengelernt habe, umso mehr musste ich auch immer wieder schmunzeln, wie auch so einzelne Sponsorprodukte so zustande gekommen sind, weil du halt der Typ warst oder auch immer noch bist, der halt wirklich nichts dem Zufall überlassen hat. Und jetzt auch gerade, ich meine, du hast vor 1,5 Jahren aufgehört mit der zweitschnellsten Ironman-Zeit aller Zeiten. Also nur Christian Blumenfeld kann sagen, dass er schneller einen Ironman bestritten hat als du. Und quasi der Weg dahin hat ja auch jetzt ein Produkt von Sponsor auf den Markt gebracht, das quasi ein Getränkepulver, was nochmal im Speziellen dich, aber halt auch viele andere hervorgebracht hat. Nimm uns doch mal mit, wie, wie sowas ausschaut, wie du das angegangen bist und genau, was vielleicht auch das Besondere daran ist.
Mhm. Also der Grundgedanke ist, ich habe vorher gesagt, ich habe da irgendwie 6 Jahre lang Wirtschaft studiert und da geht es immer darum, was investiere ich und was bekomme ich daraus zurück. Und eigentlich, es geht immer darum, alle Minute, jede Stunde, die du investierst, um den Grenzertrag. Und du hast immer grundsätzlich ganz viele Möglichkeiten, wo du deine Zeit einsetzen kannst. Beim Training, bei der Regeneration, beim Mentalen und so weiter und so fort. Und mein Ziel war eigentlich immer, meine beschränkte Zeit, sage ich jetzt mal, dort einzusetzen, wo es den meisten Nutzen gibt. Und das Problem ist, wenn du Experten um dich herum hast, vom Ernährungsexperten zum Trainer, zu Physiologen und Psychologen oder was auch immer du hast, wenn du dem sagst, hey, ich möchte besser werden, was muss ich tun? Dann ist klar, dann erzählt er dir von seinem Bereich, was du alles optimieren kannst. Was er aber nicht so gut beurteilen kann in der Regel ist, was würde passieren, wenn du dieselbe Zeit in einem anderen Bereich investierst, oder? Wo du vielleicht mit derselben Stunde viel mehr rausholen kannst. Und das hat mich immer sehr fasziniert. Vielleicht auch deshalb, weil, ja, ich bin halt immer seit meinem Abschluss vom Studium, ich war zwar Profisportler auf dem Papier, aber eigentlich habe ich jetzt seit 15 Jahren bin ich bei Sponsor am Arbeiten. Anfangs habe ich halbtags gearbeitet, also in der Schweiz wären das 4 Stunden. Die letzten 3 Jahre jetzt von meiner Profikarriere waren das etwa 6 Stunden am Tag. Also ja, und gleichzeitig eine Sportart wie Triathlon als Profi, wo jetzt doch relativ trainingsaufwendig ist. Dazu noch 2 Kinder, 2 kleine Kinder. Also ja, könnt euch vorstellen, das war eine ziemliche Challenge. Und umso mehr musste ich wirklich überlegen, wie setze ich die Zeit effizient ein. Und deshalb habe ich auch extrem auf diese Details geachtet und bin ein bisschen gegen den Strom geschoben, jetzt sage ich mal, mit einfach möglichst viel und möglichst hart trainieren, weil da wusste ich, da mache ich sowieso Zweiter, weil A, habe ich nicht so viel Zeit, B, bin ich nicht der Talentierteste und da muss ich irgendwie einen anderen Weg für mich finden. Und so hat sich dann eigentlich das über die Jahre hinweg entwickelt in vielen Bereichen. Ich glaube, wir können jetzt nicht in alle Bereiche eintauchen, aber du hast jetzt speziell erwähnt, die Ernährung war natürlich für mich sehr naheliegend, weil ich als arbeitstätig bei Sponsor Sportnahrung oder auch Mitinhaber vom Unternehmen, darf ich heute auch sagen, dann hat man natürlich auch, sage ich jetzt mal, ein nicht nur den Bezug, das ist irgendwie ein Sponsor, sondern man möchte auch aus Sicht vom Athleten das Unternehmen weiterbringen mit den Überlegungen, die wir uns tagtäglich machen als Athleten, wie können wir besser werden? Und habe dann eigentlich, ja, ich mag mich noch erinnern, vor 15, 20 Jahren, all diese Theorien da mit Kohlenhydraten und so muss man sich ernähren und was man halt alles so hört, ich habe das nie hinterfragt, oder? Weil das ist einfach so und das hat mir mal ein Arzt gesagt und dann Ernährungsberater und das ist so, weil es so ist. Und dann, ich mag mich noch erinnern, meine Frau, sie ist Physiotherapeutin, hat auch noch einen Abschluss in Ernährung, hat mich dann mal ein bisschen gechallenged. Als ich dazu mal von der Kurz- auf die Mittel- und Langdistanz umgestiegen bin, hatte ich wirklich mit dem Verpflegungskonzept, hatte ich meine Mühe. Immer kam irgendwie was dazwischen, Unverträglichkeiten, keine Energie, bin ich wieder in die Medical Tent gelandet, wusste nicht weshalb. Und dann haben wir gesagt, wir müssen das wirklich grundsätzlich mal anschauen und versuchen, das zu messen, Daten zu sammeln, um zu schauen, hey, was geht wirklich ab in meinem Körper? Und dann zu meinem großen Erstaunen, eigentlich alles, das wir messen konnten, hat sich eigentlich herausgestellt, dass es total anders ist, als ich das dazu mal gemeint habe, es wäre also so, wie es wäre für mich. Und am Anfang habe ich dann gedacht, das kann ja gar nicht sein. Ich habe mich irgendwie sogar dagegen gewehrt, weil es hängt irgendwie auch zusammen mit deiner eigenen Identität. Du glaubst an was, bist von was überzeugt und plötzlich merkst du eigentlich, hey, irgendwie scheint das ein bisschen anders zu sein. Und und dann irgendwann habe ich gesagt, hey, ich bin ja nicht Anführungszeichen der Experte, ich muss da nichts verteidigen. Ich kann mich auf die Zahlen verlassen, wo ich gemessen habe und richte mich nach dem anstelle von wer hat was gesagt und welcher Experte. Und als ich das mal eigentlich wie zugelassen habe, war es nachher einfacher, weil ich musste mich nicht irgendwelche, alten Zöpfe aufrechterhalten, sondern ich konnte mich wirklich eigentlich aufgrund der Resultate, die ich dann gemessen habe, konnte ich mich so oder anders ausrichten. Und habe mich dann eigentlich so über die Jahre hinweg wirklich in allen Belangen, habe ich mich immer besser weiter für mich ausgebildet. Also es fing an irgendwie vom Austesten vom Schuh mit der Laufökonomie, wie effizient bin ich da mit diesem Schuh oder wenn wir ein bisschen anders gestalten, wie schnell bin ich dann zur Ernährung, wo ich zum Beispiel geschaut habe, hey, was kann ich machen, dass ich während der Belastung bei der gleichen Leistungsfähigkeit weniger Kohlenhydrate brauche? Weil das irgendwann nach 5-6 Stunden einfach limitierend ist im Ironman, oder? Und so bin ich eigentlich alle Bereiche durchgegangen und habe wirklich gesagt, alles, wo für mich keinen Sinn gemacht hat von den Zahlen, habe ich einfach gestrichen und habe es ersetzt mit einer besseren Variante. Ja, das ist so im Schnelldurchlauf eigentlich so das Konzept, das ich angewendet habe. Und es ist einfach... Die Erkenntnisse, die ich daraus gewonnen habe, sind wirklich ganz anders, als ich das dazu mal vermutet habe. Und,
von welchem Jahr sprechen wir da ungefähr?
Also bis so Jahr 2012, da war ich noch auf der kurzen Distanz unterwegs, Olympische Spiele und nach London habe ich nachher auf Mittel- und Langdistanz gewechselt. Und dort sind nachher plötzlich andere Dinge, sind dann leistungslimitierend. Vorher ging es einfach darum, du musst möglichst gutes VO2 Max haben und deine Intervalle gut durchziehen und so weiter und so fort. Und vielleicht genügend essen, dass du nicht irgendwie die Trainingseinheit mittendurch dann keine Energie mehr hast. Aber nach Mittel-Langdistanz, dann plötzlich kam irgendwie das Thema Nutrition auf, dass du nach 3 Stunden nichts mehr runtergebracht hast oder dass du keine Energie mehr hattest oder bist eben im Medical Tent gelandet und wusstest nicht warum. Da habe ich realisiert, hey, es geht nicht nur darum, wie stark bin ich physisch und psychisch, sondern auch, wie schaut es mit dem Benzin, mit dem ganzen Energiestoffwechsel aus. Weil das hat mich dann eigentlich limitiert in der Leistungsfähigkeit. Und ich wusste, egal wie stark ich bin, wenn ich kein Benzin mehr habe, dann geht nichts mehr. Also muss ich mich zuerst darauf konzentrieren, dass ich sozusagen diesen Flaschenhals löse oder verbreitere, bevor ich mich dann mit dem nächsten Thema wieder überhaupt beschäftigen kann.
Warst du zu dem Zeitpunkt so ein bisschen Vorreiter, was dieses ganze Überdenken betrifft? Weil jetzt in meiner Wahrnehmung 2012, wenn ich Bilder von damals angucke, haben sich vermutlich relativ wenig Leute über Laufschuhökonomie Gedanken gemacht.
Ja, also Laufschuhökonomie kam dann erst später dazu. Das war dann irgendwie in den letzten paar Jahren der Fall. Dazu mal war es dann mehr Ernährung, Trainingslehre, Krafttraining beispielsweise auch, wo ich auch, ich weiß noch, als Kurzdistanzathlet plötzlich begonnen habe, mit Maximalkraft zu arbeiten und da große Gewichte zu drücken. Da haben alle um mich herum gedacht, ja, jetzt ist er wahrscheinlich auf der falschen Fährte unterwegs. Und ich mit meiner Frau zusammen, sie war dort eigentlich Spezialistin, war ein bisschen das Versuchskaninchen, und habe auch dort gemerkt, oh, das scheint sich ein bisschen anders zu verhalten, als ich bis damals geglaubt habe, was gut für mich wäre als Athlet und was nicht. Und ich finde einfach generell, oder als Spitzensportler, man muss ja irgendwo, muss man ja eine Differenz machen zwischen einem selber und der Konkurrenz. Und ich glaube, man muss dort auch bereit sein, sich zu hinterfragen, ständig neue Wege einzuschlagen. Natürlich auch mit dem Risiko, dass man sich mal irrt und dann gegen eine Wand läuft und wieder zurück muss. Aber man muss, denke ich, diese Bereitschaft haben, wenn man sich wirklich nach ganz vorne an der Spitze orientieren möchte.
Aber wie kann man sich so einen Prozess vorstellen? Also machst du das dann so in Eigenregie? Also hast du dann Spezialisten um dich rum gehabt? Oder ist es dann wirklich einfach so Try and Error, ich probiere es jetzt mal, ich habe jetzt ein Ziel, wo ich hinkommen will, weiß ich, wenn ich es jetzt auf Ernährung runterbreche, 120 Gramm Carbs pro Stunde und dann probiere ich mal, wie ich da hinkomme?
Ja, beides. Also ich hatte sicherlich immer gute Leute um mich herum, wo ich mich austauschen konnte, wo ich da gebannt zugehört habe, hey, was sagen die, wie sehen sie die ganze Thematik? Und habe dann auch versucht, eigentlich mit Leuten zu sprechen, die konträre Ansichten vertreten haben. Jetzt gerade im Nutrition-Bereich, halt diese konventionellen Weisheiten mit möglichst viele Kohlenhydrate oder und Fett ist generell schlecht, hat man früher gesagt, heute sieht man das ein bisschen anders. Und ich mag mich noch erinnern, für mich so eines der, der Treffen, die ich noch am meisten in Erinnerung habe, war dazu mal in Südafrika mit dem Professor Tim Noakes. Das ist sozusagen der Godfather of our modern sport nutrition. Also der hat eigentlich die ganze Theorie mit möglichst viele Kohlenhydrate unter Belastung hat der eigentlich so begründet, sage ich mal, vor etwa 30 Jahren. Ist ein Professor aus Südafrika, wo sich heute eigentlich die meisten Ernährungsberater oder Ernährungsexperten berufen sich, ob sie sich bewusst sind oder nicht, eigentlich auf seine Theorie. Der hat aber seine Ansichten total geändert die letzten 20 oder 30 Jahre als Wissenschaftler, einfach aufgrund der Resultate und die Erfahrung, die er gewonnen hat. Und ich habe mich dazu mal im 2013, habe ich ihn getroffen in Cape Town. Ich habe ihn einfach mal angeschrieben, ich mag mich noch erinnern, ich hätte nicht mal erwartet, dass der mir antworten würde. Und nachher war ich mit dem Kaffee trinken und das muss man sich vorstellen, der ist eine Ikone in Südafrika, der ist ein Nationalheld. Der trainiert dort oder ist der Performance-Verantwortliche für die ich sag mal Springboks, das ist ja das Basketball- oder Rugby-Team von Südafrika. Der hat auch ganz viele Ausdauersport zu Top-Erfolgen verholfen und den kennt man überall dort. Und ich war da im Café mit ihm, die haben mich alles angeschaut, so im Sinne von, wer ist das und was hat der da zu tun, oder? Ich habe mich mit dem ausgetauscht und alles auch notiert und habe ihm meine Fragen gestellt und habe das nachher selber ein bisschen dann auch ausprobiert, zusammen mit seinen Inputs, das auch gemessen, damit er im Labor, Leistungsdiagnostik, Unterbelastung, meine Basisernährung abgeändert und dann wieder ins Labor, um zu schauen, hey, wie verändert sich das? Zum Beispiel mein metabolisches Profil während dem Training oder wie verändert sich das auf meine Körperzusammensetzung? Sprichwort Fettmasse, Magermasse oder Sprichwort Muskelmasse, Fettmasse. Und habe dann einfach mal rundherum experimentiert und habe immer versucht, das irgendwie zu dokumentieren, wieder zu messen. Und es war dann so spannend für mich, weil ich weiß auch dazu mal, bei denen, wo ich im Labor war und das ausgetestet habe, das war wirklich so eine Story, war, ich ging letzten Wettkampf im November nach Thailand, Laguna Phuket Triathlon. Das war immer so für mich so ein bisschen das Highlight-Rennen vom Jahr, also wo ich am liebsten hinging. Natürlich auch, weil ich nachher Urlaub hatte. Und ich habe mich eben mit diesen Theorien auseinandergesetzt, vom Essen, Basisernährung. Und hat es geheißen, oder ich wollte austesten, mal weniger Kohlenhydrate und mehr Fett. Und ist total kontraintuitiv. Und ich wollte das aber nicht riskieren während der Saison, weil ich hatte Angst, dass sich dann negativ auf meine Leistungsfähigkeit auswirkt. Also habe ich, bevor ich da mich nach Thailand verabschiedet habe, habe ich nochmal so einen Scan gemacht, so einen DEXA-Scan, wo man die Körperzusammensetzung misst, also Fettmasse und Muskelmasse. Und dann habe ich in der Trainingspause nach dem Wettkampf, habe ich dann meine Ernährung ein bisschen umgestellt. Und zwar habe ich begonnen, so Kohlenhydrate und insbesondere Zucker zu meiden oder sehr zu limitieren. Also Zucker zu meiden und Kohlenhydrate zu limitieren. Und dafür habe ich dann viel mehr Protein und fettreich gegessen. Und ich weiß, in jeder Trainingspause, normalerweise in diesem Monat Off-Season, habe ich so 5-6 Kilogramm zugelegt, ohne Probleme. Es war mir auch egal. Ich hatte einfach immer Hunger und habe halt dann gegessen. Und da habe ich das umgestellt dort in Thailand, habe gemerkt, irgendwie, ich habe gar keinen Appetit mehr. Ich musste mich fast erinnern, oh, es ist schon Mittag, vielleicht sollte ich jetzt mal essen und so weiter und so fort. Und habe mich wirklich extrem wohl gefühlt. Und da kam ich nach Hause, habe dann eine Woche wieder begonnen, locker zu trainieren und habe dann diesen DEXA-Test wiederholt. Das war eigentlich so etwa 6 Wochen später nach dem Test, bevor ich nach Thailand ging. Und dann habe ich das den Jungs erzählt dort beim Testing und die haben schon ein bisschen geschmunzelt, so im Sinne von wieder einer, der mit irgendwelchen komischen Theorien kommt. Und dann weiß ich noch, dann bin ich zuerst da hingelegen, Körpergewicht genommen. Das war praktisch auf 100 Gramm gleich schwer, wie bevor ich nach Thailand geflogen bin, also vor der Trainingspause. Zweiter Wert war dann die Fettmasse, also Körperfettanteil. Ich hatte netto, glaube ich, 2,1 Kilogramm Fettmasse hatte ich weniger als vorher, als ich nach Thailand ging. Und die 2,1 Kilogramm dafür mehr Muskelmasse. Also nochmals, ich habe nichts trainiert, ich habe Trainingspause gemacht und habe 2,1 Kilogramm Netto-Fettmasse verloren und gleichzeitig 2,1 Kilogramm Muskelmasse aufgebaut beim Nichtstun, oder? Und ich weiß noch, die konnten das nicht glauben, wirklich. Und ich am Anfang eigentlich auch nicht. Ich habe es zwar gespürt, aber das war für mich so wirklich der Aha-Effekt, so im Sinne von, hey, irgendwie scheint da etwas ein bisschen anders zu sein, als ich das früher immer gedacht habe.
Machst du das alles? Also man merkt, du bist positiv ausgedrückt, total besessen dann von diesen Dingen, die du irgendwie anpackst und gehst da wirklich bis ins Tausendste und auch wieder positiv wie so ein Freak, nimmst du da alles auseinander. Machst du das, weil es dich einfach extrem interessiert und weil du es spannend findest? Oder geht es wirklich immer nur, oder ging es immer nur wirklich dann darum, am Ende des Tages die Leistung zu optimieren und waren es einfach notwendige Schritte oder war das irgendwas dazwischen?
Es war beides. Es war ganz klar beides. Klar ist von mir eine Passion. Ich habe mir einfach gesagt, hey, wenn du möchtest es irgendwo, möchtest du es an die Weltspitze schaffen, du möchtest dein Potenzial optimal ausschöpfen, du musst dich ständig neu erfinden, du musst dich ständig verbessern. Gleichstand, gleich Rückschritt. Also du musst eigentlich bereit sein, diesen Prozess ständig neu aufzurollen und dich immer neu wieder zu orientieren. Das braucht es einfach auf diesem Niveau. Und sobald du sagst, jetzt weiß ich alles, es ist so, wie es ist, es steht in den Lernbüchern und jetzt halte ich mich daran und setze es entsprechend um, glaube ich, dann verlierst du irgendwie von deinem Potenzial. Und ja, deshalb, ich habe diesen Prozess, ich habe begonnen oder mir gesagt, ich muss diesen Prozess auch mögen. Und natürlich, wenn du das nachher belohnt wirst, entsprechend mit Resultaten oder mit welchen Daten, wie ich jetzt vorher gesagt habe, dann fühlt man sich natürlich auch bestätigt auf diesem Weg. Und ich weiß, das macht wahrscheinlich kein anderer. Und deshalb denke ich, das war auch meine Stärke, dass ich mich trotz limitierter Zeit und beruflicher Engagement und Kindern, dass ich mich trotzdem eigentlich mit den Besten sozusagen messen durfte.
Aber hattest du dann gerade auf dem Weg jetzt Richtung Cozumel, was ja dein letztes Rennen gewesen ist, so das Gefühl, du hast einen Vorteil gegenüber anderen? Weil ich meine jetzt gerade so ein Christian Blumenfeld, der hat ja ein Riesenteam um sich rum, die haben ja jetzt auch irgendwie so ein die haben ja quasi wie so eine Firma gegründet, wo es um nichts anderes geht, als quasi einen Schritt weiter zu sein wie vielleicht andere. Aber hattest du so das Gefühl in Cozumel oder jetzt gerade so in den letzten Jahren deiner Karriere, dass du so den Schritt voraus bist, dass du irgendwie auf gewissen Gebieten mehr weißt wie andere?
Ja, da bin ich überzeugt davon. Also das war, ich kann es mir auch nicht anders erklären, dass ich sonst hätte mithalten können mit meinem bescheidenen Aufwand, wo ich gemacht habe. Also wenn ich jetzt mal rein trainingstheoretisch, trainingstechnisch gesehen, würde wahrscheinlich jeder Coach sagen, ja, aber so was mit diesen Werten und mit diesem Aufwand, das kannst du vergessen, oder? Aber ich war eigentlich besessen davon, ich wollte das unbedingt und habe einfach gesagt, ist die Stunde, die ich jetzt noch mehr zur Verfügung habe, trainiere ich jetzt eine Stunde mehr oder versuche ich dort wieder mal was rauszuholen? Und ich habe einfach gemerkt, wir sind alle auf einem sehr hohen Niveau und Nuancen letztlich noch im Training, ein bisschen da steigen und dort steigen. Aber häufig hatte ich eigentlich meine besten Wettkämpfe nicht, wann ich sozusagen theoretisch die beste Form hatte, sondern wenn eigentlich alles zusammengepasst hat, auch vom Mentalen und so weiter und so fort. Und nicht nur, wann ich die besten Daten hatte im Labor, dann hatte ich meine besten Wettkämpfe. Und es braucht so irgendwie auch Mut. Also ich muss mich immer wieder neu überwinden, zu sagen, hey, Rudi, lass mal dort mal eine Einheit weg. Du bist vielleicht zu kaputt. Das bringt jetzt einfach nichts. Du hattest wieder eine Nacht, wo du nicht so viel schlafen konntest. Aber dafür setzt du diese Energie in irgendwie einen anderen Bereich ein, wo du vielleicht mehr rausholen kannst als die Stunde Schwimmtraining oder was auch immer. Und ich glaube, man ist so ein bisschen wie gefangen in einem man sollte ja so und so trainieren, das ist mein Wochenrhythmus und so viel mal schwimme ich und das sind meine Kilometer und so weiter und so fort. Aber eigentlich setzen wir uns selber diese Grenzen. Das von außen her betrachtet, es ist nur so lange gültig, bis jemand kommt und dir das Gegenteil beweist. Und die Norwegen, die machen das eigentlich sehr schön. Oder? Ich muss selber ein bisschen schmunzeln. Vor ein paar Jahren oder hat jeder ein bisschen was gewurstelt. Ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben. Es ist so und so die Trainingstheorie und jetzt kommt jemand und die machen das alles ganz anders und plötzlich ist das der neue Goldstandard. Oder? Und ich habe so das Gefühl, viele realisieren jetzt, oh, ich muss irgendwie auch professionell werden, weil das Level ist wieder angestiegen, ich muss irgendwie was verändern. Und die versuchen jetzt irgendwie den Norwegern hinten reinzulennen, um das irgendwie zu kopieren, weil das jetzt der neue Weg ist, oder? Und sie irgendwie den Zug verpasst haben und jetzt versuchen sie irgendwie den Zug wieder aufzuholen. Also so kommt es mir ein bisschen vor, oder? Und noch vor ein paar Jahren, wenn du mit solchen Dingen gekommen bist, da hat vielleicht ein bisschen ein müdes Lächeln gegeben oder so. Aber ich habe das eigentlich immer. Ja, ich konnte das dann eigentlich mit einem müden Lächeln erwidern. Ich habe mir immer gedacht, ja, wenn die wüssten, was sie noch alles machen könnten. Aber ich habe natürlich selber kein Interesse daran gehabt, das noch groß zu streuen nach außen, sondern das ist sozusagen mein Vorteil.
Hast du das Gefühl, dass zu viele einfach nur mit dem Mainstream mitschwimmen und zu viele so nach dem Motto, ja, das machen ja quasi gerade alle, also muss ich das auch machen, da so ein bisschen hinterherrennen?
Ja, zu wenig
Leute mutig sind, selbst die Dinge komplett auf den Kopf zu stellen.
Ja, weil letztlich, wir sind alle individuell. Wir haben unterschiedliche Voraussetzungen, unterschiedliche Vergangenheit, von wie viel wir was trainiert haben, unterschiedliche Stärken- und Schwächenverhältnis. Also wenn es also einfach wäre, dass man einfach das kopieren kann, dann könnten wir einfach den Trainingsplan vom Weltmeister nehmen und würden auch gut sein oder auch unser optimales Potenzial ausschöpfen. Aber das ist sicherlich nicht der Fall. Ich glaube, wir werden viel zu viel durch Emotionen geleitet und durch alte Zöpfe. Und ich glaube, dass anstelle von, dass wir versuchen, das auf eine Art objektiv zu messen und dann wirklich einfach das vergleichen und sagen, was bringt mir jetzt mehr mit diesen Messdaten, dieses oder jenes. Aber der erste Punkt ist natürlich, du musst auch definieren können, woran kann ich jetzt den Fortschritt messen, oder? Ob das jetzt Ernährung ist oder was auch immer, du musst zuerst wie einen Parameter eigentlich definieren, wo du dann als Kriterium nimmst, um zu sagen, wie viel bringt mir das? Und ich glaube dort schon, eben, es ist so verwirrlich, alle machen irgendwie alles ein bisschen, aber niemand weiß eigentlich genau, weshalb sie das machen. Und dann liest man da wieder mal einen schönen Bericht und sieht da eine Statistik und da ein Profil, metabolisches Profil von Körperzusammensetzung oder wie viele Kohlenhydrate ich brauche. Es ist so verwirrlich, oder? Ich glaube, die Leute verzetteln sich ein bisschen mit vielen Details und verlieren vielleicht ein bisschen das große Ganze aus den Augen. Was ist wirklich entscheidend für mich, dass ich besser werde und wie kann ich meine Zeit am effizientesten gestalten, dass ich genau das mache, was mir eben am meisten bringt in der nächsten Stunde und nicht einfach das, wo jetzt halt gerade in ist oder ich denke, dass es gut ist, sondern wirklich das, wo mir eigentlich am meisten bringt. Weil wir sind alle beschränkt in der Zeit. Wir haben alle ein gewisses Zeitbudget und wir können nicht unendlich viel trainieren. Insbesondere Leute, die dann nicht mehr Profis sind und nicht den ganzen Tag zur Verfügung haben, die müssen sich diese Frage noch viel, viel mehr eigentlich stellen. Und ich habe einfach das Gefühl, viele Leute haben irgendwo eine Funktion in einem Bereich. Und klar, dass man sich selber in Frage stellt und sagt, vielleicht ist es besser, du machst dieses und jenes anstelle von dem, was ich jetzt dir sage. Das ist ja nichts als menschlich, dass die Leute dann natürlich das, was sie unterrichten oder wo sie der Experte sind, dass das dann sozusagen auch das Wichtigste ist, dass der Athlet oder die Athletin das umsetzt. Aber aus Sicht vom Athleten sieht das ganz anders aus, oder? Und ich glaube einfach, dort ist vielleicht auch ein bisschen das Problem begraben, dass zu viele Leute mit unterschiedlichen Interessen auch dort eigentlich reinsprechen, beziehungsweise vielleicht gar nicht das Wissen haben, was andere Bereiche anbelangt. Die haben einfach ihr Fachwissen in ihrem Bereich, sehen aber die ganzen anderen Teile vom Kreis, können und möchten die gar nicht sehen.
Rüdi, ich habe eine Frage seit 10 Minuten, die sich immer weiter aufgestaut hat. Wie kann man sich das vorstellen, wie du mit einem Trainer zusammenarbeitest? Also wenn ich mir das hier alles anhöre, muss ja jeder Trainer den Kopf zusammenschlagen, weil
das alles allergleiche, ja, dachte ich mir auch.
Ja, weil du bist ja derjenige, der wahrscheinlich alles bis zum bitteren Ende ausdiskutiert und natürlich auch die Argumente auf seiner Seite hat. Und da jetzt einen Trainer zu haben, der quasi einen so einpolt, dass man dir natürlich alle Freiheiten offen lässt, also dich machen lässt, aber halt natürlich auch immer noch die Trainerfunktion so übernimmt. Also ich weiß, dass du auf jeden Fall im letzten Jahr mit Lubosch Bilek zusammengearbeitet hast. Aber wie zum Teufel oder was war so in den letzten 10 Jahren, was für Trainer waren an deiner Seite, die dich da unterstützt haben? Und wie sah das so aus im alltäglichen Arbeiten miteinander?
Ja, also ich hatte eigentlich, bis auf die Zeit jetzt mit Lubosch, hatte ich nie einen Trainer. Vielleicht aus diesem Grund, wo du gesagt hast, wenn du das Gefühl hast, du wüsstest alles immer am besten, dann passt das nicht so mit den Trainern. Nein, ich hatte Schwimmclub, wo ich dabei war, beim Laufclub, wo ich wirklich coole Leute und fähige Leute hatte. Ich hatte überall Leute, wo ich mit denen diskutieren konnte, wo ich sehr viel lernen durfte. Ich war häufig in der Welt unterwegs, von Australien und auch an anderen Orten, wo ich mit Gruppen trainiert habe, wo ich mich immer gefragt habe, hey, weshalb machen die das so? Was macht für mich Sinn? Ich habe immer mit den Leuten gesprochen, wollte wissen, weshalb, nicht einfach nur die Session, wie sie ist, sondern ich wollte eigentlich immer den Grund dahinter wissen. Und weil ich war immer so beschäftigt, ob jetzt früh mit Studium oder mit Arbeiten, ich musste immer viel auch improvisieren und schauen, wie fühle ich mich. Und wenn ich da immer alles hätte abstimmen müssen mit einem Trainer, also das hätte gar nicht geklappt. Da wäre ich immer 2 Schritte zu langsam gewesen. Aber auf der anderen Seite kann natürlich auch ein gewisses Risiko sein, dass ich mich eigentlich sozusagen verzettle. Im Sinne von, wenn du zu viele Details irgendwie weißt und alles optimieren möchtest, dass du dann irgendwie ein bisschen das große Wesentliche zum Teil aus den Augen verlierst. Und ich habe eigentlich immer sehr viel mit meiner Frau diskutiert. Sie ist Physiotherapeutin, hat auch eben in Ernährung hat sie eine Ausbildung, eine höhere Ausbildung. Und sie hat mich dann immer wieder ein bisschen runtergeholt im Sinne von, was ist wirklich wesentlich und was darf ich jetzt mal auf der Seite lassen. Und als mit den Kids dann sie wirklich hauptsächlich mit den Kids halt auch beschäftigt war und wir vielleicht nicht mehr so viel Zeit hatten, um alle Details zu besprechen, da habe ich mir einfach gesagt, hey, die letzten 2, 3 Jahre in meiner Sportlaufbahn, Hawaii wäre noch so ein Thema, ich konnte mein Potenzial noch nie in einem Hitzerinnen sozusagen ausspielen. Ich hatte immer das Gefühl, hey, bin 100% in Form und kann irgendwie gefühlte 70% davon ausspielen. Ich möchte mich mit jemandem zusammentun, wo mir jetzt die letzten paar Prozent jetzt bezogen auf Hawaii noch helfen kann. Und Lubosch, ich habe ihn dann schon gekannt vorher, war als Typ sehr sympathisch. Er hat in der Nähe hier gewohnt oder wohnt jetzt auch wieder in der Nähe hier, wo ich wohne, 10 Kilometer weg. Und er ist ein Typ, denke ich, der auch die Dinge da wie einfach auch rüberbringen kann. Also von all meinen hunderten Ideen, manchmal kommt Lubosch und sagt, weißt du, wir machen das jetzt so und so aus diesen Gründen. Und dann war für mich auch wieder gut, weil dann wusste ich, okay, wir machen so, jetzt kann ich mich darum kümmern, wie machen wir das jetzt noch optimaler, anstelle von alle 100 Varianten am besten noch alles ausprobieren und um zu schauen, wie wir dann weitergehen. Und deshalb, ja, denke ich, war da Lubosch wirklich ideal. Und ich hätte wirklich sehr gerne mal noch Hawaii mit ihm in Angriff genommen. Hat jetzt nicht sollen sein halt mit der ganzen Corona-Zeit. Und dafür war jetzt eigentlich dann mein letztes Rennen war halt Mexiko, auch ein Hitzerennen. Aber für mich war das ein bisschen symbolisch irgendwie. Ich habe das Gefühl, auch dort auf der Langdistanz mit dem letzten Rennen habe ich das jetzt irgendwie 5 und 5 richtig zusammenzählen können. Habe es endlich jetzt einmal umsetzen können, was ich mir eigentlich schon länger erhofft habe und woran ich gearbeitet habe. Es war jetzt halt Mexiko, nicht Hawaii, das ist der einzige Wermutstropfen. Aber trotzdem, wenn man mit dem besten Langdistanzrennen seiner Karriere aufhören kann, dann glaube ich, fällt es einem leichter, als wenn man das Gefühl hat, man muss noch irgendwelchen Resultaten und Erfolgen hinterherlaufen.
Aber hast du es mal? Ich habe 2 Fragen.
Oh ja, dann.
Ich hab 2 Fragen, unbedingt. Frage Nummer 1. Glaubst du, du hast dein komplettes Potenzial aus deinen Möglichkeiten ausgeschöpft oder ist da so ein bisschen, hätte ich vielleicht das und das, den Stein irgendwie nochmal anders umgedreht oder gibt es einen Bereich, wo du jetzt sagst, den hätte ich gern nochmal mehr umgedreht oder nochmal anders umgedreht, dann wäre vielleicht das und das passiert. Und Frage Nummer 2 im Anschluss, wieso bist du kein Trainer?
ich glaube, jeder hat wahrscheinlich das Gefühl, er hätte noch das eine oder das andere optimieren können. Ich glaube, ich war relativ nahe an meinem Optimum, wohlwissend, dass es immer wieder Dinge gegeben hat, wo ich vielleicht hätte besser machen können, insbesondere mit dem Wissen, das ich heute habe. Also wenn ich denke, wenn ich jetzt nochmals 10, 15 Jahre die Zeit zurückdrehen könnte mit dem heutigen Wissen, glaube ich, könnte ich nochmals ein bisschen mehr rausholen.
Was hättest du anders gemacht?
Also der ganze Bereich jetzt zum Beispiel mit der Ernährung auf der Langdistanz. Oder auch ein Parameter, wie ich vorher gesagt habe, wo ich verbessern möchte. Also, dass ich mich früher eigentlich an diesen Zahlen orientiert hätte und hätte dann A/B-Testing gemacht sozusagen, um herauszufinden, was besser funktioniert. Dazu mal habe ich mich einfach auf mein Gefühl verlassen und dann vielleicht mal einen Leistungstest gemacht. Aber erst später konnte ich wirklich dann sagen, die Details eigentlich, woran ich mich orientieren konnte, um dann auch schwarz auf weiß zu sehen, ob es was bringt oder nicht. Das war erst mit den letzten Jahren, war das eigentlich der Fall. Und aber gleichzeitig weiß ich auch, das ist die normale Entwicklung, dass man immer mehr dazulernt. Und von dem her, es ist normal, dass ich die Zeit nicht zurückdrehen kann. Und darum glaube ich, habe ich wirklich relativ viel von meinem Potenzial ausnutzen können. Und ich glaube, für mich entscheidend ist auch, letztlich geht es ja nicht nur um den Athleten, also jetzt als Rudi in meinem Fall den Athleten, sondern als Rudi die Person. Und es gehört halt viel, viel mehr dazu, als jetzt nur das Training oder wie ich mich beim Training fühle, sondern man muss sich auch sonst eigentlich wohl in seiner Haut sein, man muss glücklich und zufrieden sein im Leben. Ich habe einfach gemerkt, dass es für mich enorm wichtig ist, dass ich neben dem Standbein als Sportler eigentlich auch das Standbein im Privatleben habe, wo ich mir auch das eine oder andere gönne, ohne dass jetzt immer alles 100% auf den Sport ausgelegt ist. Einfach, dass ich als Person zufriedener sein kann und dann auch wirklich in den entscheidenden Momenten halt vielleicht nochmals ein bisschen mehr auf die Zähne habe beißen können. Ich glaube, dieser Faktor geht ganz häufig vergessen. Man bricht immer alles runter, auch auf Performance, auf Wattdaten oder auf irgendwelche Running Splits. Aber letztlich, meine besten Wettkämpfe waren, als ich mich glücklich gefühlt habe, als ich bereit war, als ich heiß war auf die Wettkämpfe und eigentlich über mich hinauswachsen konnte. Das waren eigentlich für mich die Wettkämpfe, wo ich am erfolgreichsten war und nicht dort, wo ich sozusagen auf dem Papier die besten Werte hatte. Das ist Frage 1 von dir. Und Frage 2, weshalb nicht Trainer?
Weil, die Hintergrund der Frage, du zerdenkst so vieles in allen Bereichen, bist so interessiert an allem da drumherum. Das sind in meinen Augen ja genau die Voraussetzungen, die es braucht, um Trainer zu sein.
Ich glaube, der Hauptpunkt ist einfach die zeitliche Komponente. Dass ich momentan nicht die Zeit habe, mit neben der Arbeit hier bei Sponsor eigentlich mich noch wirklich da vollumfänglich als Coach zu engagieren. Wobei ich hier sagen muss, ich habe mir vorgenommen, dass ich mir ein gewisses Zeitbudget schaffen möchte, um eben auch Athleten zu unterstützen oder Athletinnen. Aber ich habe das jetzt eigentlich für mich so gelöst, dass ich nicht Trainer bin, ich bin mehr so eigentlich Consultant. Also ich helfe in gewissen Fragestellungen, die Leute, dass sie das weiterentwickeln können. Und das aber nachher selbstständig weiterverfolgen können. Und nicht auf tagtäglicher Basis, du musst das so und so machen. Wobei ich mir auch mal überlegt habe, dass ich vielleicht mit ein oder zwei jungen Athleten vielleicht mal so sage ich, hey, ich gebe ein bisschen was von meiner Erfahrung weiter und so etwas zurückgeben auch im Sport. Und eigentlich vielleicht das dort trotzdem dann mit dem Trainer sein überlegen würde. Aber ich möchte nicht jeden Tag im Austausch stehen und sagen, du musst das so und so machen, sondern ich möchte mehr eigentlich den Leuten was mitgeben, dass sie sich selber auch weiterentwickeln können als Personen, zusammen dann mit ihrem Trainer, mit ihrem Umfeld, dass sie das dann umsetzen können, so wie es für sie passt, anstelle von detailliert zu sagen, du musst dieses und jenes machen. Und diese Funktion habe ich jetzt eigentlich schon, seit meinem Rücktritt habe ich das jetzt schon gemacht. Ich bin bei uns, bei Sponsor bin ich eigentlich hauptsächlich verantwortlich, zwar für den Verkauf und fürs Marketing, aber es obliegt mir auch die Zusammenarbeit mit unseren Top-Athleten bei Sponsor Sportnahrung. Und jetzt aktuelles Beispiel vielleicht im letzten Jahr, eines der Projekte war zusammen mit dem Marathonläufer, mit Richard Ringer, ist euch sicherlich ein Begriff aus Deutschland, ein Athlet von Sponsor. Und wir haben jetzt zusammen für die Europameisterschaft München letztes Jahr, European Championship, haben wir uns zusammengesessen und gesagt, hey, was können wir wirklich optimieren, dass Richard an diesem heißen Sommertag in München optimal performen kann. Wir haben da wirklich den ganzen Prozess gemacht von seinem Schweiß analysieren, individuelles Verpflegungs- und Kühlungskonzept, das alles austesten im Training, dann wieder neu definieren und so weiter und so fort. Also wirklich im Höhentrainingslager das wieder ausprobieren, unter wettkampfähnlichen Belastungen, also wirklich bis ins Detail. Und ich mag mich noch erinnern, letztes Jahr am EM-Tag, ich war am Urlaub da in Engadin in den Bergen und meine Frau war froh, dass ich mal Urlaub hatte, nicht immer irgendwelche Theorien verfolge oder sonst irgendwelche Dinge um die Ohren habe. Und da habe ich mich mal so per Zufall mal schnell online reingeklickt auf meinem Natel und habe gesehen, ja, der Richard, der ist wirklich top unterwegs bei Kilometer 30. Und dann habe ich gesagt meiner Frau, hey, ich brauche jetzt einfach 3 Viertelstunden für mich. Ich muss das jetzt irgendwie mitverfolgen. Und bis dahin war mir gar nicht bewusst, wie cool das es eigentlich ist, wenn man jemandem helfen kann und das auch wirklich mitverfolgen kann. Also nicht nur für sich selber, sondern für jemanden anderen. Und ich konnte das Handy, das konnte ich nicht mehr weglegen, weil die letzte halbe Stunde habe dann gedacht, ja, Top 10, das ist wirklich gut. Hey, Heim-EM, European Games und dann sicherlich auch noch die letzten paar Kilometer, wie das abgelaufen ist. Als er die Lücke geschlossen hat und dann am Schluss noch den anderen überspurtet hat und dann gewonnen hat, oder? Da denkst du so, hey, wow, so cool, wie cool ist denn das, oder? Und ist dann schon schön, wenn man merkt, wow, genau diese Detailbesessenheit eigentlich, wo du am Schluss halt nicht nur in Theorie einen Unterschied machen kannst, sondern auch in der Praxis. Und ja, das hat mir habe ich einfach gemerkt, wie viel das es mir gibt. Und ja, seitdem habe ich jetzt auch noch ein paar weitere Athleten aus verschiedenen Sportarten, also beginnend von norwegischen Langläufern bis zu Triathleten, Radsportler oder jetzt mit Richard, wo ich jetzt einfach zumindest mal den Teil Nutrition gezielt anschaue. Aber immer im unter sozusagen dem Mantel von Sponsor Sportnahrung, also eine Dienstleistung, die ich eigentlich unseren Top-Athleten sozusagen biete mit Sponsor.
Inwiefern unterscheide mal dich, du hast gesagt, es erfüllt dich sehr, wenn du jetzt jemandem wie Richard Ringer da auf dem Weg helfen kannst, im Vergleich zu deinen eigenen persönlichen Erfolgen. Wie unterschiedlich kickt dich das als sportwahnsinnigen Typen?
Also es ist wirklich sehr ähnlich. Also wenn man selber noch Athlet ist, dann ist man in einem gewissen Sinn ja egoistisch. Es geht immer um die eigene Performance und Leute helfen einem, um top zu performen. Und jetzt plötzlich bist du in der Rolle, wo du andere unterstützen kannst. Und ich muss sagen, es macht extrem Spaß. Also für mich ist es praktisch ebenbürtig. Und das war für mich auch so eine Erkenntnis. Oder ich hätte mir das vorher gar nicht vorstellen können, dass eigentlich dieser Kick, dass man den so behalten kann, auch wenn man das mit jemandem oder für jemanden anderen macht. Und ja, das werde ich sicherlich in Zukunft, ja, mit dieser Erkenntnis möchte ich das noch ein bisschen ausdehnen, auch in Zukunft und das weiter so erleben dürfen.
Ja, irgendwie ist man als Sportler dann doch Adrenalin-Junkie. Also wenn ich mir jetzt einfach überlege, ich meine, ich habe das Marathonrennen auch gesehen, aber wenn man dann auch noch ein persönliches Verhältnis zu jemandem hat, kann ich mir schon vorstellen, dass es halt einfach
Ja.
brutal einem abgeht. Also dass es halt auch Spaß macht. Und dass man wahrscheinlich auch ähnliche Emotionen hat, wie wenn man es dann irgendwie selber erlebt. Also quasi derjenige
Definitiv,
ist, der
ja.
das dann macht. Von daher, Rüdi, ich bin ja auch froh, dass ich dich auch mal anrufen darf. Wenn ich mal Fragen habe zu meinen. Also ich werde natürlich alles tun, einen ähnlichen Moment noch zu erzeugen.
Ja, ist natürlich immer die Frage auch, oder wie offen sind die Athleten für das? Also ich glaube, es geht wirklich darum, dass man seinen eigenen individuellen Weg auch findet. Und man kann nicht jemanden dazu verpflichten, du musst dieses und jenes machen, sondern die müssen offen sein für das und dann funktioniert es auch. Weil es hat auch viel mit dem Glauben zu tun. Also eines kann man beeinflussen, das andere, wenn man das Beste macht, aber nicht daran glaubt, dann ist auch wieder nicht gut. Dann ist es manchmal besser, man macht das Zweitbeste und glaubt daran, anstelle, dass man das Beste macht und nicht daran glaubt, oder?
Ja, Profisport ist schon irgendwie crazy. Oder es ist ja nicht nur Profisport, es ist ja quasi jeder, der sich an so eine Startlinie stellt oder das
Ja.
maximal aus sich rausholen will.
Du hast gerade gesagt, es ist manchmal auch besser, nicht das Beste zu tun, aber umso mehr dran zu glauben. Wie groß hat die psychologische Komponente in deiner Karriere eine Rolle gespielt? Weil du ja gesagt hast, du hast auch immer nur ein begrenztes Zeitbudget und. Ist in solchen Situationen der Kopf noch viel entscheidender dann,
Ja.
wenn man nur begrenzte Möglichkeiten hat?
Ja, ich glaube, so oder so, der Kopf ist extrem entscheidend. Der kann positiv, aber auch negativ sein. Also für mich war es immer so in den meisten Wettkämpfen, kommst du an eine Verzweigung, du kannst links abbiegen oder rechts abbiegen. Im Sinne von, es geht jetzt einfach nicht mehr, du bist kaputt, du fühlst dich nicht gut und du hast x Gründe, weshalb es heute nicht aufgeht, weil was auch immer. Oder du kommst an die Kreuzung und sagst, weißt du was? Ganz egal, ich ziehe es irgendwie durch und plötzlich ein paar Minuten später läuft es wieder und du bist auf der Erfolgswelle Und wenn du vorher sozusagen abgebogen wärst an der Kreuzung und für dich einen Grund gefunden hättest, weshalb es jetzt heute nicht läuft, dann wärst du extrem enttäuscht. Und das habe ich so viel mal erlebt in einem Wettkampf, als ich sozusagen an diese Kreuzung kam, dass ich einfach zur Überzeugung gekommen bin, dass du dort den richtigen Weg einschlägst und wirklich auch bereit bist, wirklich nochmals alles zu geben und auch wenn es nicht gut läuft, positiv zu bleiben. Das hängt damit zusammen, dass du mental in einem guten Zustand bist, dass du auch erholt bist, dass du generell mit dir, deinem Leben zufrieden bist, dass du auch weißt, weshalb machst du eigentlich diese Wettkämpfe, weshalb tust du dir das an, oder? Weil das ist eine Frage, die auch jedes Mal auf der Langdistanz kommt, weshalb mache ich das überhaupt, weshalb lohnt es sich zu leiden? Und je ausgeglichener und besser vorbereitet ich mental war vor dem Wettkampf, umso besser konnte ich ganz klar performen. Und ich sage, das war viel, viel entscheidender, als ob ich die 100 Meter im Wasser eine Sekunde schneller schwimmen konnte oder halt eben nicht.
Hast du eine Antwort auf die Frage, weshalb du Profi warst?
Ja, ist eine gute Frage. Ich habe mir das einige Male gefragt. Oder früher, so als Junior, ist einfach cool, oder? Du hast da deine Vorbilder und möchtest auch gut sein und du merkst irgendwie, ah, du bist da nicht allzu schlecht unterwegs und kriegst mal eine Medaille und die Anerkennung und so weiter und so fort. Und irgendwann mal so nach dem Juniorenalter, da merkst du so, ja, irgendwie ist es zwar schön, wenn du das hast, aber ist die Welt jetzt eine andere, nur weil du in der Badehose schnell schwimmen, Radfahren, laufen kannst. Und für mich war das dann ehrlich gesagt so ein bisschen, fast ein bisschen eine Sinneskrise im Sinne von, ja, du trainierst den ganzen Tag, damit du ein bisschen schneller bist am Wettkampf, aber die Welt hat wahrscheinlich ein bisschen andere Probleme als das. Und es hat dann eine Weile gedauert, bis ich eigentlich eine neue Motivation oder einen neuen Grund gefunden habe, weshalb ich mir das antue oder tagtäglich so viele Stunden in das auch investiere. Und ich habe dann auch so gespürt, dass ich eigentlich so als Athlet vielen Leuten auch, sage ich mal, als Inspiration dienen kann, jetzt nicht nur als Sportler, sondern auch sonst im Alltag, die sagen, hey, Scheitern gehört halt auch dazu, wichtig ist, du musst wieder aufstehen und weitergehen und dass du eigentlich nutzt deine Position als Sportler mit deinem bescheidenen Einfluss, wo du hast auf die Community, auf die Kinder, was auch immer, um eigentlich etwas Positives vorzuleben, dass es sich lohnt, sich was für was einzusetzen, dass man von nichts halt nichts kommt, aber wenn man das möchte, dass man sehr viel erreichen kann, dass im Leben halt nicht immer nur aufwärts geht, sondern es geht auch mit Rückschlägen, muss man umgehen können und das Leben, es ist auch nicht immer fair, auch im Sport, ich muss so viele Rückschläge einstecken sozusagen, wo ich unverschuldet eigentlich irgendwie, als Beispiel vor den Olympischen Spielen, Hauptprobe London, das Jahr davor, war ich in Führung zusammen mit einem anderen Athleten eine Minute voraus vom Hauptfeld und dann bin ich vom Rad abgestiegen, wollte laufen und dann hat der Lapcounter gesagt, nein, wir müssen noch eine Runde fahren auf dem Rad. Da bin ich halt wieder aufgestiegen, dann gefahren und das Hauptfeld hinten dran sind dann abgestiegen und hast laufen gegangen, oder? Also das hat man im Fernsehen alles gesehen, totaler Fehler vom Veranstalter, aber du konntest nicht machen, letztlich, du bist immer selbst verantwortlich als Athleten. Und solche Fragen, oder, da hat man sich dann schon hinterfragt, ja, weshalb und was auch immer. Aber ich habe gemerkt, so als Athlet oder auch als Person, ich bin so gewachsen an solchen Ungerechtigkeiten, sage ich jetzt halt mal auch, wo ich dann auch im Leben sonst, wenn mal irgendwas eingetreten ist, wo es nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen war, dass ich auch dort auch irgendwie, ja, eigentlich das wie gelernt habe im Sport und auch das besser handeln konnte.
Oder an den Tag kann ich mich noch erinnern. Also so als
genau,
ich
glaub,
der Bruno Pais genau, war der andere, genau. Oder der Portugiese.
Also das ist
vielleicht noch eine Abschlussfrage, Rüdi. Du warst ja wirklich, und ich meine, das ist so ein Rennen, auch was in meinem Kopf immer drin geblieben ist, du warst mal ganz nah dran, 73 Weltmeister zu werden. Und das Rennen, wo vorne der Tim Reed mit Sebi Kienle, Mulua Bar oder Gold Coast 2016, und du warst derjenige, der glaube ich, die höchste Pace hatte, aber du bist nicht näher als 5-6 Sekunden an die beiden rangekommen. Wie lange nervt sowas? Oder dass man, also ich meine, keine Ahnung, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich war noch nie so dran, irgendwie Weltmeister zu werden, aber quasi in so einem Rennen. Und ich meine, die Kamera wäre wirklich drauf und hast gedacht, jetzt muss der doch mal hinkommen. Und dann wie so ein Binnfaden und dann bist du dann Dritter. Aber es war ja wirklich super knapp und du hattest wahrscheinlich auch die schnellste Laufzeit und alles. Also du hast eigentlich alles an dem Tag gehabt, Aber es waren dann zwei, dann
ja,
irgendwie ja,
das
30
war,
Sekunden
ich glaube, dort war wahrscheinlich meine körperliche Leistungsfähigkeit am besten von meiner ganzen Karriere, so als 34, 35-Jähriger. Und ich weiß noch, das war ein ziemlich spezielles Rennen. Wir sind da ungefähr 20 Athleten zusammen aufs Laufen gegangen. Und ich muss vielleicht sagen, ich habe sowieso schon ganz viele davor, ganz viele positive Erinnerungen an Mululuba gehabt, von früher, von ITU-Zeiten her. Und dann in der zweiten Wechselzone, wir alle zusammen gewechselt aufs Laufen. Und da gleichzeitig lief das Age-Group-Rennen. Und ich bin kollidiert zusammen mit einem Age-Grouper, der sozusagen vom Schwimmen das Rad genommen hat. Und ich weiß, ich bin zu Boden gegangen und ich war ein paar Sekunden war ich ohnmächtig. Also ich mag mich noch erinnern, ich bin aufgestanden, es war niemand mehr von der Gruppe, war dort. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich jetzt eigentlich bin. Es hat mich gefühlt, dauert das natürlich immer ewig, aber in der Tat und Wahrheit waren es wahrscheinlich ein paar Sekunden. Aber ich weiß, ich war dort, ich wusste gar nicht mehr, wo ich war, bis ich dann irgendwie realisiert habe, ich bin in einem Wettkampf und so weiter und so fort. Bin dann losgelaufen, hatte, glaube ich, knapp eine Minute Rückstand nachher nach der Wechselzone und bin dann eigentlich ich und vorne 20 und ich hinten rein eine Minute zurück, bin sozusagen alles dann alleine gelaufen und hat ziemlich viel Wind auch dort gehabt. Und ich bin dann ständig näher gekommen und kurz vor dem Ziel habe ich gedacht, ich hole Sebi und den Team Reed hole ich noch ein. Aber als sie dann zum Endspurt angezogen haben, dann war es dann vorbei. Aber das war definitiv, war das näher als das, kann man nicht an den WM-Titel kommen. In dem Moment habe ich mich einfach extrem gefreut, muss ich sagen, weil es war mein Karriere bestes Rennen dazu mal. Und mit ein bisschen Abstand natürlich, dann kommt dann schon, hey, was wäre eigentlich, wenn ich jetzt da nicht kollidiert wäre mit dem anderen Athleten und so weiter und so fort. Aber es hat auch nicht sollen sein. Und letztlich bin ich dankbar für das, was ich erreichen konnte und durfte und traue eigentlich nicht dem nach, wo es jetzt halt nicht geklappt hat.
Also kann man eigentlich sagen, nach so langer Zeit Leistungssport, du bist vollkommen im Reinen mit dir und auch dass du parallel immer gearbeitet hast, dass du immer einen Job auch hattest und jetzt nie der Profi warst, sondern quasi auf vielen Ebenen immer super erfolgreich warst, kannst du sagen, okay, die 20 Jahre waren geil.
Ja, ganz
aber
klar.
Aber jetzt ist auch ein Punkt.
Ich meine, Nils, wenn wir jetzt zurückdenken an unsere Erlebnisse da in Budvar, ich spare jetzt da allen die Details, ich meine, ist doch scheißegal, was wir waren im Wettkampf. Das interessiert sowieso niemanden mehr jetzt mit ein bisschen Abstand. Aber die Zeit, diese Verbindungen, diese Erlebnisse, die wir gehabt haben, meine, das ist auch das, wo wir heute darüber schmunzeln können, wo irgendwie wirklich was hergibt, oder? Und wenn ich zurückdenke an all diese 20 Jahre Profisport, so viele tolle Leute, so viele einmalige Erlebnisse, andere Länder kennengelernt, andere Bräuche, Kulturen, ich meine, ich würde alles wieder genau gleich machen. Ich glaube, dort ist auch der Wert vom Spitzensport. Und klar, ja, es braucht gute Resultate. Die Sponsoren müssen auch was davon haben. Man muss eine Familie ernähren. Aber letztlich, wenn ich jetzt zurückblicke, es ist wirklich nicht die Resultate, die eigentlich mir das Gefühl von Zufriedenheit geben, sondern wirklich all diese Erlebnisse mit den tollen Leuten und Erfahrungen.
Nils, ja. Nils sollte recht behalten. Du bist ein unfassbar geiler Typ.
Also das Budva ist nur noch hängen geblieben. Nils, wir müssen jetzt hier so eine Waffel mit allen möglichen Zuckerstreuseln essen, weil das tut uns gut, direkt nach dem Rennen. Und dann waren wir mit dem Spanier komplett im Regen in so einer schnuddeligen Waffelbude. Und das war, glaube ich, mein persönliches Highlight so von dem Wochenende. Der Rest war ja, reden wir ein andermal drüber.
Ja, und ich glaube wirklich, das sollte auch allen irgendwie bewusst sein. Ich meine, es ist extrem eine privilegierte Situation, wo wir haben jetzt als Profisportler diese Hochs und Tiefs, diese Erlebnisse, dieses Adrenalin eigentlich zu erfahren, zu erleben, diese Freude auch mit anderen teilen zu können. Weil das habe ich auch gemerkt, oder? Wenn du andere Leute begeistern kannst und du merkst, hey, die haben auch Freude an dem, die haben wahrscheinlich schon fast mehr Freude als du selber an deinen Resultaten bei mir im Umfeld. Das gibt einem so viel zurück. Und ich glaube auch, das ist irgendwie auch ein bisschen unsere Funktion oder dafür sind wir auch hier, dass wir eigentlich so positive Erlebnisse und Emotionen mit anderen teilen können. Und dann haben die einen unendlich viel größeren Wert, als wenn wir das einfach nur für uns machen und jetzt irgendwie sagen, wir haben hier ein gutes Resultat gehabt, weil in kurzer Zeit interessiert das sowieso niemanden mehr, oder? Aber all den anderen Leuten da mitzureisen, das teilen zu können, das ist einfach so cool. Und das war auch für mich immer so ein Motivator dann in der zweiten Hälfte von meiner Karriere, dass ich das auch versuche. Ich bin mir dem bewusst und versuche da auch die Leute mit denen zu begeistern, mitzunehmen und die sagen dann, hey, ich fand das so cool und das gibt dann auch mir wieder extrem viel zurück, oder? Und ich glaube, um das ging es mir auch und deshalb glaube ich auch, spürt man auch, ich bin im Reinen mit dem und kann weiterhin meine Passion jetzt eigentlich leben, halt nicht mehr als Profiathlet, aber immer noch als Hobbyathlet, der jeden Tag trainiert, zwar keine Wettkämpfe mehr macht, aber der jetzt halt schaut, dass die Erfahrung und all diese Versiertheit halt den weiteren Athleten weitergibt, dass auch die ihr Potenzial möglichst gut ausschöpfen können und wiederum neue Leute begeistern können damit.
Ja, ich kann dir den ganzen Tag zuhören. Ich habe gerade noch gedacht, so, ja, Rudi, wenn die dann im Oktober wieder aus Laguna Puckett anrufen und nochmal einen Sportler brauchen, dann stehst du dann doch wieder an der Startlinie. So wie.
Ja.
Rudi, du bist ein Typ, nee, mit dem man sich mal kurz locker auf ein Bier um 20 Uhr verabredet und nicht lang machen will und dann fällt man doch erst um 4 mit 10 Bier aus der Kneipe raus. Ist das so?
Ja, kann sein. Als Sportler konnte ich halt nicht bis um 4 Uhr bleiben.
Kann sein.
Als Sportler musste ich dann irgendwie morgens um 1 Uhr mal nach Hause gehen, aber jetzt darf ich noch ein bisschen länger sitzen bleiben, ja.
Und ich hoffe, dass wir das zu dritt mal austesten, ob es wirklich so ist. Und in dem Sinne, Rudi, vielen, vielen Dank für die Zeit. Danke für die ganze Zeit und deine tollen Worte.
Danke euch vielmals. Hat mich sehr gefreut. Ja. Und
Grüße in die Schweiz.
Danke, gleichfalls nach Deutschland und ins französische Kogland.
Ciao, ciao, tschüssi.
Tschüss. Ciao.